Ja, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Wir haben schon gehört, mit Palmsonntag treten wir ein in die letzte Woche der Passionszeit. Und Palmsonntag ist so etwas wie die Ruhe vor dem Sturm. Für einen Augenblick wird Jesus die Ehre zuteil, die ihm als dem Gottessohn eigentlich gebührt. Als Jesus in Jerusalem einzieht, da ruft ihm eine begeisterte Menge zu: Hosanna, gelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Ja, und wie es dann weitergeht, das wissen wir. Und in die Zeit zwischen Palmsonntag, Hosanna und Karfreitag, kreuzige ihn, gehört unter anderem auch jene merkwürdige Begebenheit, die wir soeben in der Schriftlesung gehört haben. Und merkwürdig und behaltenswert ist diese Begebenheit nicht zuletzt wegen der Verheißung, die Jesus über diese Frau ausspricht, die ihn mit diesem unglaublich teuren Salböl gesalbt hat. Wahrlich, ich sage euch, wo auch immer das Evangelium verkündet wird, in der ganzen Welt, da wird man auch erzählen, was sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis. Die Frau mit dem Salböl, die gehört ins Evangelium. Sie soll und sie wird nicht vergessen werden. Und auch wenn wir ihren Namen nicht kennen, Name wird nicht erwähnt, interessanterweise. Bei Gott ist ihr Name wohl bekannt. Und diese Frau und ihr Tun ist so wichtig, dass der Evangelist Lukas die gesamte Geschichte nach Galiläa verlegt, also in die Frühzeit Jesu, und diese ganze Geschichte noch erheblich ausbaut. Denn für Lukas zeigt diese Begegnung zwischen Jesus und dieser Frau mit dem Salböl, was für Jesu gesamte irdische Wirksamkeit typisch war. Wie kein anderer Evangelist betont Lukas die Gemeinschaft Jesu mit Sündern und Sünderinnen, mit Armen und Ausgestoßenen, mit gesellschaftlich Ausgegrenzten. Dazu gehörten damals zumindest die Zöllner und die Frauen. Und im gleichen Kapitel hat Lukas schon erzählt, wie Jesus den einzigen Sohn einer Witwe wiederbelebte. Können wir nachlesen in Lukas 7, von 11 bis 17. Und danach geht Lukas auch auf Vorwürfe gegen Jesus ein. Weil Jesus esse und trinke und es sich gut gehen lasse, sei er, so sagt man, ein Freund von Zöllnern und Sündern. Jesus ist anders aufgetreten als der etwas missmutige Johannes der Täufer, der hat nur irgendwelche Heuschrecken gegessen, ist ja jetzt wieder in, und lief irgendwie ungepflegt herum. Und da hat man gesagt, der ist ein bisschen bescheuert, der hat einen Dämon oder was auch immer. Und Jesus tritt auf und rasiert sich und was weiß ich was oder wie auch immer er rumgelaufen ist. Jedenfalls geht er auch essen und trinken und trifft sich mit Zöllnern und Sündern. Und dann sagt man, naja, also der ist jetzt auch nicht recht, das ist ein Freund von Zöllnern und Sündern. Und Lukas sagt, ja, das stimmt. Jesus ist tatsächlich ein Freund von Zöllnern und Sündern. Und gleich die nächste Geschichte, die Lukas in Lukas 7 erzählt, beweist das. Und ich lese uns jetzt aus Lukas 7 die Verse 36 bis 50. Lukas 7, Vers 36 bis 50, wer mitlesen möchte. Einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen ein. Und er ging in das Haus des Pharisäers und begab sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau, die in der Stadt lebte, eine Sünderin, erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers zu Tisch war. Da kam sie mit einem Alabastergefäß voll wohlriechendem Öl und trat von hinten an ihn heran zu seinen Füßen. Dabei weinte sie und begann mit ihren Tränen seine Füße zu benetzen. Sie trocknete seine Füße mit den Haaren ihres Hauptes, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sagte er zu sich selbst, wenn dieser wirklich ein Prophet wäre, müsste er wissen, was das für eine Frau ist, die ihn berührt, dass sie eine Sünderin ist. Da antwortete ihm Jesus und sagte, Simon, ich möchte dir etwas sagen. Er erwiderte, sprich, Meister. Ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Der eine war ihm 500 Denare schuldig, der andere 50. Als sie ihre Schulden nicht bezahlen konnten, schenkte er sie beiden. Wer von ihnen wird ihn nun mehr lieben? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er mehr geschenkt hat. Jesus sagte zu ihm, du hast recht geurteilt. Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Als ich in dein Haus kam, hast du mir kein Wasser für die Füße gegeben, sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und sie mit ihren Haaren abgetrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, sie aber hat, seit ich hier bin, unaufhörlich meine Füße geküsst. Du hast mir nicht das Haupt mit Öl gesalbt, sie aber hat mit Balsam meine Füße gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihr sind ihre vielen Sünden vergeben, weil sie viel geliebt hat. Wem aber nur wenig vergeben wird, der liebt wenig. Dann sagte er zu ihr, deine Sünden sind dir vergeben. Da begannen die anderen Gäste bei sich selbst zu sagen, wer ist das, dass er sogar Sünden vergibt? Er aber sagte zu der Frau, dein Glaube, dein Vertrauen hat dich gerettet. Geh in Frieden. Geh in Frieden. Die Geschichte spricht für sich. Und Christian hat es gerade vorhin schon gesagt, vielen von uns mag diese Geschichte schon lange vertraut und bekannt sein. Aber wenn sie sich heute und hier, gerade jetzt hier vor unseren Augen abspielen würde, was würden wir da sagen? Wie würden wir reagieren? Der wahre Jesus, der ist immer wieder für Überraschungen gut. In seinem ganzen Auftreten irritiert und verletzt Jesus tiefsitzende religiöse Gefühle. Jesus stellt ständig in Frage, was man so denkt und was man für gut und für angemessen hält. Ist es angemessen, dass Jesus sich von einem Pharisäer einladen lässt, von einem religiösen Perfektionisten? Ist das angemessen? Ist es angemessen, dass Jesus die intime Nähe einer stadtbekannten Sünderin zulässt und nicht schreiend davonläuft? Ist das angemessen? Lukas zeigt uns Jesus in interessanter, um nicht zu sagen in zweifelhafter Gesellschaft. Aber es ist natürlich eine Frage der Perspektive, welche der beiden Personen man jetzt hier für besonders zweifelhaft ansieht. Dass Jesus diese Einladung zum Essen annimmt, das betrachtet der Pharisäer Simon offenbar als selbstverständlich. Es wird hier nicht gesagt, wir wissen es auch nicht, aber möglicherweise empfand er es gar nicht als Ehre, dass Jesus ihn besuchte, sondern er dachte, durch seine Einladung müsse Jesus sich doch geehrt fühlen. Ich lade Jesus ein. Was für eine Ehre für Jesus, dass er zu mir, dem Pharisäer, kommen darf. Und deswegen verzichtet Simon auch auf eine besondere Ehrerbietung. Die Einladung als solche ist doch Ehre genug. Und da kommt da plötzlich diese Frau, die sich von hinten an Jesus heranmacht und seine Füße mit Salböl überschüttet. Und dabei weint sie unaufhörlich. Eine seltsame Szenerie, wenn man sich das mal wirklich vor Augen führt, wie Jesus da sitzt, wie diese Frau kommt, schluchzend. Und peinlich berührt, denkt der Pharisäer, ist diesem Jesus eigentlich nichts peinlich. Wenn Jesus wirklich prophetisch begabt wäre, dann müsste er doch wissen, was für eine zweifelhafte Person diese Frau ist. Aber Jesus weiß Bescheid. Er weiß, was der Pharisäer denkt, und er weiß auch, wer diese Frau ist. Und mit beidem kann er ganz gut umgehen. Ihm ist nichts peinlich. Im Gegenteil, in großer Klarheit spricht Jesus die Gesamtsituation an, und dazu bedient er sich einer Beispielgeschichte. Und diese Beispielgeschichte von dem Schuldner oder von dem Gläubiger mit zwei Schuldnern, die führt dem Pharisäer und auch uns zweierlei vor Augen. Erstens, auch der Pharisäer ist vor Gott gesehen ein Schuldner, ein Sünder. Jeder Mensch, auch der Frömmste und der sich um religiöse Perfektion bemüht, ist und bleibt vor Gott ein Schuldner, weil er ihm die gebührende Ehre schuldig bleibt. Und die pharisäische Einteilung der Menschen in Sünder und Gerechte, hier die Bösen, hier die Guten, die bekommt hier tiefe Risse. Diese Unterscheidung funktioniert so nicht. Nur begreifen das die Selbstgerechten nicht. Und das Zweite, was Jesus hier deutlich macht, betrifft den Zusammenhang von Vergebung und Liebe. Liebe ist die größte Problemzone der Selbstgerechten. Liebe ist die größte Problemzone der Selbstgerechten. Da sie sich selber als rechtschaffen fühlen, fühlen sie sich weder Gott gegenüber noch ihren Mitmenschen gegenüber zu besonderer Liebe verpflichtet. Sie leben nach dem Motto, tue Recht und scheue niemand. Dem Pharisäer Simon und allen Selbstgerechten stellt Jesus die Frau mit dem Salböl als Vorbild vor Augen. Seht her, diese Frau mag große Schuld auf sich geladen haben und ihr mögt sie als Sünderin verurteilen. Aber sie hat als einzige begriffen, wer Jesus ist und was seine Vergebung bedeutet. Ihre Liebe zu Jesus entspricht dem Maß der Vergebung und Zuwendung, die sie von Jesus erfahren hat. Ihre Liebkosung ist Ausdruck ehrlicher Dankbarkeit gegenüber Jesus. Da ist nichts Anrüchiges dabei. Wenn man diese Geschichte so liest, dann denkt man, ist ja irgendwie merkwürdig, wie würde ich da reagieren? Das geht überhaupt nicht um irgendwas Sexuelles oder ich weiß nicht was. Es ist einfach nur tiefste Dankbarkeit gegenüber Jesus, die diese Frau hier zum Ausdruck bringt. Überwältigt von der Vergebung, die Jesus ihr gewährt, kann sie ja nicht einfach sozusagen auf dem Sessel sitzen und nichts tun. So kühl distanziert. Ja, Vergebung passt schon, danke. Mehr davon. Nein. Sie beantwortet Jesu teure Liebe zu ihr, nun ihrerseits mit einem wirklich teuren Liebesbeweis. Jesus ist ihr das Kostbarste wert. Sie liebt viel, weil ihr viel Vergebung zuteil wurde. Und damit ist sie uns ein Vorbild im Glauben und in der Liebe zu Jesus. Diese Frau hat volles Zutrauen zu Jesus und sie liebt ihn über alles. Und so sieht es aus, wenn ein Sünder Frieden mit Gott hat. So sieht das aus. Die Frau mit dem Salböl gehört ins Evangelium, weil an ihr deutlich wird, was Evangelium, die gute Nachricht, wirklich bedeutet. Gott erbarmt sich über Sünderinnen und Sünder. Nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Das Evangelium von der fremden Gottesgerechtigkeit räumt auf mit unserer Selbstgerechtigkeit. Das Evangelium von Jesus Christus, dem Freund aller Zöllner und Sünder, befreit uns zu wahrer Liebe. Das Evangelium von der Vergebung verhilft uns zu echtem Leben, das frei ist von dem Druck religiöser Selbstdarstellung, dass wir meinen, wir müssten vor den anderen oder vor Gott irgendetwas darstellen. In einem Buch las ich vor einigen Tagen einen sehr bewegenden Bericht, den ich mit euch teilen möchte. Ich lese ihn uns einfach vor. Ich war bereits als Kind aktiv und mit Freude am Gemeindeleben beteiligt. Diese Hingabe und Liebe zu Gott führte mich einige Jahre später mit meinem Mann in die Missionsarbeit nach Peru. Was mir aber von jung auf immer wieder neu zu schaffen machte, war meine geistliche Armut. Der scheinbare Widerspruch zwischen allein aus Glaube und ohne Werke ist der Glaube tot, bereitete mir viel Not. Als Missionarin wuchs der Druck, Gott zu gefallen, da die Herausforderungen noch viel umfangreicher waren als zuvor. Eine Erschöpfungsdepression war vorprogrammiert. 2006 beendeten wir unseren Dienst in Peru wegen der Ausbildung der Kinder. In unserer neuen Gemeinde begann ab diesem Zeitpunkt ein Gnadenstrom der heilenden Lehre in mein Leben zu fließen. Wöchentlich lernte ich über Jahre, dass Gott immer zuerst der Handelnde ist. Als ich nach und nach merkte, dass ich tatsächlich Gott nichts vorweisen konnte, was ich selbst geleistet hatte, weinte ich bitter. Ich verstand plötzlich, warum meine Liebe zu Jesus immer wieder geteilt war. Wem wenig vergeben ist, weil er seinen Beitrag zur Gnade selbst leisten will, der liebt wenig. Liebe, die mit Selbstgerechtigkeit verbunden ist, tut vieles für sich selbst. Freiheit jedoch entsteht nur durch die Erkenntnis der völligen Unfähigkeit, Gott mit eigenen Werken zu gefallen. Als ich mit mir selber am Ende war, erfasste ich endlich, was es bedeutet, durch Jesus bedingungslos angenommen zu sein. Es ist unbeschreiblich. Ich begriff das Evangelium wie eine Farbenblinde, die zum ersten Mal Farbe sieht. Die Umsetzung, dass ich nun in den Werken leben darf, die Gott schon längst für mich vorbereitet hat, weil ich von ihm auserwählt und vorherbestimmt bin, braucht Zeit. Zu lange habe ich mit meinem inneren Antreiber gelebt. Es ist die beste Nachricht für ein altes Mädchen, das sich jahrelang nach der Sabbatruhe sehnte, die sie aber bisher nur bruchstückhaft verstand. Dieses heilige zur Ruhe kommen erfüllte mein Herz so völlig, dass bis heute mein geistliches Leben von dieser Kraft genährt wird. Meine Seele ist zur Ruhe gekommen. Gott ist in meinem Leben der Handelnde und ich darf in seinen Werken leben. In meinen Glaubensstürmen hält mich der Anker der Gnade als auserwählte und vorherbestimmte Tochter fest. Und keine Strömung kann mich noch wegreißen, auch nicht, wenn sie an mir zerrt. Ich übe mich darin, nicht wieder in die alten Verhaltensmuster zurückzufallen. Die Werke, die ich jetzt tue, sind Tränen der Dankbarkeit, mit denen ich die Füße Jesu benetze. Die ausdauernd gepredigte Gnadenlehre hat mir zudem eine größere Hoffnung für die Verlorenen geschenkt, für die ich bete und denen ich das Evangelium verkündige. Denn Sklaven sollen frei und Selbstgerechte zu Liebenden werden. Das ist freimachendes Evangelium. Soweit dieser Bericht und damit ist alles gesagt, ihr Lieben. Der Friede Gottes, der unsere Vorstellungskraft übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem wunderbaren, liebenden Herrn, Heiland, Freund von Zöllnern, Sündern und Sünderinnen. Amen.